Dankeschön. Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen, sage Dankeschön, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben bei diesem, wie du sagst, schwierigen Thema. Ja, ich möchte mit den Worten von Marlene Gebrell beginnen, auch Karmelitin. In uns vollzieht sich das Sakrament deiner Liebe, weil deine Augen in unseren erwachen, weil dein Herz sich öffnet in unserem Herzen. Und das wünsche ich euch, dass wirklich in unseren Herzen das Herz Christi schlagen darf, dass es durch uns wirken darf, dass es in uns Wohnung haben darf. Und diese große Liebe Gottes, denn Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als bei uns, in uns und durch uns zu wirken. Ja, dass das in Erfüllung geht und dass das möglich ist. Und das zeigt von seiner großen Liebe. Und diese Liebe möchte ich Ihnen näher bringen. Aber vorher möchte ich ein bisschen was sagen über einen Kinderreim, über einen Auszählreim. Das wird jetzt interessant, denn wie ich gerade gesagt habe, wie immer, die Jugend ist nicht so ganz da, gell? Aber im Herzen sind wir alle jung. Und vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern an den Auszählreim. Eine, mene, mu und draus bist du. Ein Auszählreim. Wer kann sich denn erinnern? Also eben, ja, eine, mene, mu und draus bist du. Und wer gestern zum Beispiel in der Heiligen Messe war, sehr interessant, da gab es aus dem Buch Daniel eine Vorlesung, also die Lesung, und da ging es um Mene, Mene, Tekel, Upasin. Ja, und da ging es um den König Belshazzar, der ein Fest gefeiert hat und eigentlich die Geräte des Tempels missbraucht hat für Trank, und alle waren schon etwas betrunken. Und dann kam fast unsichtbar, man sah nur die Finger und den Handrücken, der auf eine weiße Wand schrieb, eben diese Worte, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Ja? Und niemand wusste, was das bedeutet. König Belshazzar ist erschrocken, er hat gezittert, ja, und hat gewusst, jetzt passiert irgendwas Übernatürliches, über seine Natur hinaus, was man kaum fassen kann. Ja? Und dann wurde eben Daniel gerufen, wo man weiß, er kann das sozusagen übersetzen. Und Mene heißt zählen. Tekel ist ein Gewicht. Und diese beiden Worte kommen aus den Akkadischen. Ja? Ist eine Sprache, die 500 vor Christi gesprochen wurde, die dann durch das Aramäische verdrängt wurde, wurde in Ägypten, in Asien, aber vor allem auch in Syrien gesprochen. Ja. Und das Ganze ist, wenn wir jetzt schauen, 500 Jahre vor Christus, ist das ungefähr 2500 Jahre her. Wie gesagt, Mene zählen. Und dieser Auszählreim, Ene, Mene. Ja, dieses Wort hat sich da eingeschlichen. 2500 Jahre. Und wir wissen oft gar nicht, was wir da sagen. Ich muss sagen, als Kind hat mir das so gefallen, weil das war für mich irgendwie so ein ganz geheimnisvolles Wort. Mene, Ene, Mene. Das haben wir gern gesagt. Ja. Und das heißt im Zählen, und das ist ein Auszählreim. Muss ich das vorstellen. Ja. Aus einer Sprache, die ist schon 2000 Jahre, ungefähr 100 nach Christus, wurde diese Sprache eben vom Aramäischen verdrängt, nicht mehr gibt. Und das gibt es jetzt in Deutsch, dieses Wort dazu. Warum ich das erzähle? Damit man erkennt, dass manchmal vieles aus dem Heidentum, aus anderen Philosophien und so weiter vermischt wird und wir oft gar nicht wissen, was wir tun. Das ist jetzt eine harmlose Geschichte, aber ich wollte Sie nur damit aufrütteln, ja, wie das so im Leben oft ist, und wir wissen gar nicht, ja, um was wirklich geht, weil dieses Mähne, ne, das wusste kaum jemand. Zählen, auszählen. Der König wurde übrigens, so steht es in der Bibelwissenschaft, die gleiche Nacht noch ermordet. Ja, war wahrscheinlich nicht der Sohn von Nebukadnezar, sondern der Enkelsohn. Aber dafür gab es kein Wort Enkel, ja, sondern wurde als Sohn bezeichnet. Ja. Napohin war sein Vater und hat mit ihm gemeinsam sozusagen das Königtum gehabt, war aber verreist. Ja. Deshalb konnte er auch zu Daniel sagen, und du bist der Dritte dann, wenn du das ausdeutschen kannst, sozusagen, wenn du das übersetzen kannst. Gut, der göttliche Glanz ist unser Titel auf dem Antlitz Christi. Da steckt schon was ganz Sakrales, was ganz Hohes dahinter. Ja. Wirklich etwas, das unsere Natur übersteigt, das übernatürlich ist. Ja. Ich glaube, wir sind alle hier Christen und sollen eigentlich Christus nachfolgen. Und damit wir dann ganz genau wissen, was dieser göttliche Glanz ist, muss ich ein bisschen einen Bogen spannen, ein bisschen was erklären, was auch mit anderen Philosophien und Religionen zu tun hat, damit nicht da wieder irgendwelche Sachen sich einschleichen, die gar nicht zum christlichen Glauben gehören. Zu Abraham hat Gott gesagt, sei Tamim, ja? Das heißt ungeteilt. Und wir müssen wirklich ungeteilt sein, dieser eine Gott. Ja? Gut, schauen wir uns einmal an, in 2 Korinther 3, 4 bis 18, was denn Gott so von uns als Nachfolge will. Bitte, Bruder Michael.
Dienst am Buchstaben und Dienst im Geist. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott. Doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst, der zum Tod führt und dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, so herrlich war, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil es eine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Kurze Erklärung dazu. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, strahlte nach Exodus 34, 29 sein Gesicht die Herrlichkeit Gottes wider, der mit ihm gesprochen hatte. Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führt, herrlich war, so wird der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, noch viel herrlicher sein. Eigentlich kann von Herrlichkeit in jenem Fall gar nicht die Rede sein, wo das Verherrlichte vor der größeren Herrlichkeit verblasst. Wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Bleibenden wird es überstrahlen. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf. Nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sahen. Doch ihr Denken wurde verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund. Wenn daraus vorgelesen wird und es bleibt verhüllt, dass er in Christus ein Ende nimmt. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn.
Danke. Ich möchte dazu noch Bonaventura zitieren. Er war Franziskaner. Er wurde seraphischer Lehrer genannt, Fürst aller Mystiker genannt. Und er war Kirchenlehrer, also ist Kirchenlehrer. Er schrieb in seinem Pilgerweg der Seele zu Gott: Auf dem Antlitz unserer Seele erglänzt wie auf einen hohen Leuchter das Licht der Wahrheit. In der Seele widerstrahlt das Bild der heiligsten Dreifaltigkeit. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Diese Tür aber nahen wir uns nur, wenn wir an ihn glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben. Wollen wir also zum Genuss der Wahrheit wie ins Paradies bei uns eintreten, dann müssen wir es tun durch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Zu Jesus Christus, dem Mittler zwischen Gott und den Menschen, der da ist wie der Lebensbaum inmitten des Paradieses. Christus hat das Feuer auf die Erde gesandt und den Heiligen Geist, der uns bis ins Innerste durchglüht. Soweit Bonaventura. Unsere Seele. Wir tragen das Bild Gottes in uns. Wir sind Abbild Gottes. Das bedeutet, wir haben die heiligste Dreifaltigkeit in uns, sofern wir im Stand der Gnade sind. Nun bitte weiter. Bis hierher.
2 Korinther 4, 1-7. Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist losgesagt. Wir handeln nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern lehren offen die Wahrheit. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen. Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf, der Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen.
Was sagt uns diese Bibelstelle? Sie sagt uns sehr deutlich, dass wir nur durch den Heiligen Geist den göttlichen Glanz auf dem Antlitz Christi erkennen können. Und der Heilige Geist wohnt in uns, sofern wir im Stand der Gnade sind. Aber wenn wir jetzt dieses Bild anschauen, dann sehen wir einen Heiligenschein. Ist mit diesem Heiligenschein oder auf Lateinisch Nimbus, Wolke, ist da wirklich jetzt dieser Glanz gemeint oder ist da ganz was anderes dahinter? Er wird auch Glorie oder Glorienschein genannt, Gloria, Ruhm und Ehre. Ja? Manche Menschen werden dargestellt, speziell Heilige, mit einem mandelförmigen Heiligenschein rund um den Körper, nicht nur um den Kopf. Das nennt man dann Mandorla. Bereits im 4. Jahrhundert wurde in der christlichen Kunst heiligen Menschen dieser Heiligenschein oder Nimbus gegeben. Diese Scheiben, die meist kreisrund waren, waren auch vergoldet oder gelb in der Farbe, das eben dieses Göttliche anzeigen sollte. Aber es gab auch einen anderen Heiligenschein, den oft Päpste oder Kaiser schon zu Lebzeiten bekamen, Er war natürlich nicht Gold, erst nach dem Tod wurde vergoldet, und er war nicht rund, sondern eckig, quadratisch, rechteckig, je nachdem, wie hoch die Würde dieses Kaisers und so weiter war. Für den Nimbus ist eigentlich die Sonne Vorbild gewesen, die Sonne als Urwärme mit ihren Strahlen. Das erklärt aber jetzt noch gar nichts über den göttlichen Glanz, aber ich muss Sie bitten wirklich, dass wir diesen Bogen ein bisschen weiterführen müssen. Der alte griechische Philosoph Aristoteles entwickelte die Lehre des Äthers. Äther ist in diesem Fall Licht, welches aufsteigt wie ätherisiertes Blut bis zum Kopf, umspiegelt die Zirbeldrüse des Menschen und so entsteht ein Heiligenschein. So die Lehre Aristoteles. Wurde natürlich nie belegt, kann man nicht belegen wissenschaftlich. In früheren Darstellungen wurde auch Buddha mit einem Heiligenschein dargestellt. Aber wofür steht eigentlich dieser Heiligenschein? Er steht für Erleuchtung. Aber was bedeutet eigentlich Erleuchtung? Illuminatio, erleuchten, Illumination, Erleuchtung, bezeichnet eigentlich eine spirituelle, religiöse Erfahrung, wo jemand den Eindruck erhält, dass er jetzt wie ein Blitz irgendeine Wahrheit erfasst hat, irgendeine Eingebung gehabt hat, die vorher nicht da war. Ja? Also eine Erkenntnis. Über die Vorgänge, die mit dem Begriff Erleuchtung im religiösen Sinn bezeichnet werden, und die Gründe ihres Auftretens, gibt es unterschiedliche Auffassungen. In manchen Fällen wird Erleuchtung als spontan eingetretener Durchbruch oder als aus eigener Kraft erlangtes Endergebnis eines Prozesses geistiger Übungen und Entwicklungen aufgefasst. Andere sagen, es ist göttliche Gnade. Diese Phänomene der Erleuchtung kommen auch in anderen Religionen vor. In der Antike wurde der Begriff Erleuchtung für philosophische Lichtmetaphorik angewendet. Den Ausgangspunkt seiner Entstehung bilden Stellen im Platons Dialog Politeia und in dem Platon zugeschriebenen siebten Brief. Diese Lichtmetaphorik sei eine Frucht häufiger gemeinsamer Bemühungen der Philosophen. An dieser Stelle und an die Lichtmetaphorik von Platon knüpft die neuplatonische Metaphysik des Lichtes an. Im 3. Jahrhundert entwickelte Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, eine Lehre von der Schau des Lichtes des Einen. Der neuplatonische Begriff Hervorleuchten wurde von den antiken Kirchenvätern aufgegriffen, vor allem von Augustinus. Er schloss aus dem neuplatonischen Gedankengut eine christliche Theorie der Erleuchtung. Für ihn ergibt sich die Erleuchtung aus der Präsenz des göttlichen Lichtes in der Seele. Also er hat das dann umgedeutet. Im allgemeinen Sprachgebrauch der Neuzeit Einfall, Gedankenblitz, Eingebung. Und das muss nicht mit religiösen zusammenhängen. Aber schauen wir uns jetzt den Buddhismus an. Damit nichts in die christliche Lehre kommt, das nicht da hinein gehört. Der Begriff des Erwachens, Bodhi, der oft ungenau mit Erleuchtung übersetzt wird, hat im Buddhismus eine zentrale Bedeutung. Er findet sich im Buddha, der Erwachte, und Bodhisvata wieder. Bodhi kommt von der Sanskritwurzel Bud, aufwachen, erkennen. Der Erwachte hat alle Ursachen des Leidens aus seinem Geist entfernt und erlebt nur noch Frieden. Dies wird Erlangen des Nirvana genannt. Es gibt eine zweite Entwicklungsstufe, wo man dann noch umfassendes Wissen erlangt. Nach buddhistischer Überlieferung erlangte Siddhartha Gautama, der historische Buddha, in Bodh Gaya den Zustand eines Erwachten, nachdem er viele Wochen unter einer Pappelfeige meditiert hatte. Einige Zeit danach begann er, seine Erkenntnissen und Lehren niederzuschreiben. Er musste viele Wochen wie ein Stein unter einer Tattelbaume sitzen, damit er erkannte, der Mensch sollte eigentlich gut sein, dann ist das Leben erfüllt. Und es geht eigentlich um Wissen. Nach den Lehren des Buddhismus strebt der buddhistische Übende Erkenntnis an, um den Leidenskreislauf der Wiedergeburt zu verlassen. Das gelingt durch die allmähliche, meditative Selbstvollendung. Diese Menschen wollen sich selbst vollenden, selbst erlösen. Es tut mir leid, aber ich muss ganz offen sagen, die sind zurückgeblieben. Diese Menschen sind zurückgeblieben. Sie haben nicht mitbekommen, dass Gott alle Menschen erlöst hat, durch Jesus Christus. Auch den Buddhisten, der braucht das nicht mehr tun. Er ist schon erlöst. Also das ist ein Unterfangen, das sinnlos ist. Ja? Das heißt, was macht eigentlich so ein Buddhist? Er versucht, von seinen leidvollen Erfahrungen leer zu werden, durch viel Sitzen und viel Geduld und alle Gedanken wegzudrängen und immer wieder leer zu werden, versucht er, das Leidvolle sozusagen zu vergessen, und dann ist er in Frieden. Und wenn er dann auch noch irgendwie eine Erkenntnis hat und ein Wissen erstrebt hat, dann ist das für ihn das Nirvana. Zen-Buddhismus ist das Gleiche. Ja, ein Leerwerden, um das Leidvolle zu überwinden. Auch nicht richtig. Die indische Tradition, der Jainismus, Bodhi, nimmt auch das Wort Bodhi, Erleuchtung. Und es geht eigentlich um dasselbe. Um den erhellten, erleuchteten Geist. Der Jainismus geht davon aus, dass doch jede Betätigung des Menschen feine Materie in die Seele einströmt und sich an ihr festsetzt. Diese Materie bezeichnen die Jainas als Karma. Sie bindet die Seele. In Jainismus wird durch Askese danach gestrebt, das in der Seele eingedrungenes Karma zu vernichten und auf diese Weise die Verstrickung in den Leidenskreislauf zu beenden. Allwissenheit wird erreicht, wenn die Seele durch Vernichtung des eingedrungenen Karmastoffes in den unbeschränkten Besitz ihrer natürlichen Fähigkeit von Erkennen und unbegrenztes Wissen gelangt. Also es geht immer wieder um Wissen und um Selbsterlösung. Also ich denke, da sieht man sehr deutlich, dass das mit unserem christlichen Glauben nichts zu tun hat. Ich wundere mich oft, wenn Menschen sagen, naja, die haben halt ein bisschen einen anderen Weg, aber wir beten alle den gleichen Gott an. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die beten sich selber an. Die wollen was tun statt Gott. Sie wollen sich selbst erlösen. Und wenn ich heute in der heutigen Zeit höre, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, immer dieses Wort selbst, ja, furchtbar, furchtbar, ja, total gegen Gott. Gott ist eigentlich unser Gott im christlichen Glauben, ist ein Gott, der sich uns offenbart hat. Ein Weg von Gott zum Menschen. Und das ist ein Weg von Menschen zu Gott. Das ist eigentlich die Ursünde. Wir werden sein wie Gott. Ja, Baum der Erkenntnis, da kommen wir noch hin. Aber ich möchte auch noch Yoga streifen, weil Yoga ja wirklich auch in christlichen Häusern, Exerzitienhäusern und so weiter angeboten wird. Was hat es denn mit dem Yoga auf sich? Im Yoga wird für höheres Wissen der Begriff Jnana verwendet. Dieses spirituelle Wissen beinhaltet in der Advaita-Philosophie die endgültige Erkenntnis der Einheit zwischen individueller Seele und absolutem Bewusstsein der Weltseele. Das Ziel ist die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Das Gleiche. Das letztlich angestrebte Stadium ist der formlose Zustand, in dem es keine Unterscheidung mehr zwischen Subjekt und Objekt gibt und die Einheit mit der Weltseele erreicht ist. Ein formloser Zustand. Wenn wir jetzt schauen, unser Titel, das Antlitz Gottes, Gott hat schon im Alten Testament durch den Aaronsegen zum Beispiel gesagt, er hat ein Antlitz, er hat sich offenbart, Gott hat ein Antlitz, Gott ist persönlich. Er hat durch Jesus Christus uns ein menschliches Antlitz gezeigt. Ja. Yoga bewirkt, dass man endeffektlich in einem formlosen Zustand sich mit der Weltseele vereint und sich auflöst in einer kosmischen Energie. Das kann niemals bitte mit dem christlichen Glauben zusammenpassen. Man muss das wissen, wohin Yoga strebt, was das Ziel des Yoga ist. Und dann wird oft gesagt, Hatha-Yoga ist ja harmlos, das sind nur Körperbewegungen, Hatha-Körper, Körperbewegungen. Ja? Aber genau da ist es noch schlimmer. Denn da gibt es so, Entschuldigung den Ausdruck, Schnellsiederkurse, wo man unter kürzester Zeit Yogalehrer ist, weil es geht ja nur um Körperbewegungen und man fühlt sich dann besser. Ja? Aber genau da wird was angestrebt, das ich ein bisschen später dann ganz genau noch erklären werde und das sogar sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und noch ein Wort, alle haben, beten ja eh den gleichen Gott, dann haben nur ein bisschen andere Wege. Da möchte ich noch kurz den Islam streifen. Im Koran steht drinnen und im Islam sind Mädchen mit 9 Jahren erwachsen. Bei uns muss man 18 sein. Mit 9 Jahren sind das noch Kinder, bitte. Aber sie werden als erwachsen erklärt. Warum? Weil Mohammed eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 9 Jahren die Ehe vollzogen hat. Den Geschlechtsverkehr. Im Ehebett. Und im Koran steht, und wenn diese 9-Jährige Frau dem Ehemann nicht gehorcht, dann darf er sie schlagen. Er darf sie aber nicht schwer verletzen, sondern nur leicht. Ich konnte das nicht glauben, dass das im Koran steht. Ich konnte es nicht glauben. Ich denke, das gibt's doch nicht. Millionen Menschen folgen dem Koran nach. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Kinderschändung. Wenn Jesus Kinder mit 9 Jahren und so weiter, ich wäre sofort aus der Kirche ausgetreten. Warum folgen Millionen Menschen dieser Lehre? Ich konnte es nicht glauben. Ich habe zu tun mit Asylsuchenden und mit Konvertiten und habe gesagt, steht das wirklich im Koran? Ja. Was glaubst du, warum wir geflohen sind? Was glaubst du, warum wir auf und davon sind? Sollen unsere Kinder mit 9 Jahren, und das ist dort so üblich, dass es ja auch mehrere Frauen gibt, dann einen 40-50-Jährigen im Bett schon dienen und wenn sie nicht gut funktionieren, geschlagen werden? Wir wollen das nicht. Deshalb sind wir geflohen. Wir wollen das nicht. Wir wollen uns nicht mehr so unterdrücken lassen. Und jetzt frage ich Sie, ist das der gleiche Gott, den wir anbeten? Nein, das kann nicht sein. Ja? Das kann einfach nicht sein. Aber das ist die Wahrheit, was ich Ihnen sage. Das ist die Wahrheit. Es mag vielleicht Gleiches geben. Aber alleine, dass sie leugnen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, sondern nur Prophet, steht zum Beispiel in der Bibel. Wer nicht sagt und glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes Mensch geworden ist, das ist der Antichrist. Und dann feiern wir mit dem Antichrist und verschiedenen Strömungen gemeinsam Messe und lassen unsere heilige Kommunion weg, unsere Wandlung weg, damit wir mit denen ein bisschen gleich sind. Wo steht die Menschheit bitte? Wo steht die Menschheit? Wir stehen wirklich, wie in Fatima aufgerufen worden ist, vor einem Abgrund, vor einem Riesenabgrund. Also es geht immer um Verstand, um Wissen, um Erleuchtung. Ja? Auch bei den Daoismus ist es das Gleiche. Die haben zwar nicht diese Wiedergeburt, aber es geht im Daoismus nicht wie in anderen Traditionen darum, eine als illusionär betrachtete Welt zu überwinden, sondern die Harmonie zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos zu finden. Also auch wieder eine kosmische Energie. Und da könnten wir noch lange über verschiedenste Strömungen sprechen. Aber ich musste diesen Bogen jetzt ein bisschen spannen, damit man genau begreift, was der göttliche Glanz am Antlitz Christi ist. Im Christentum gibt es auch Erleuchtungserfahrungen. Auch im Judentum hat es das schon gegeben. Aber das Christentum hat kein primäres Ziel als Erleuchtungserfahrung, sondern als das Wesentliche gilt die Erfüllung des Willen Gottes. Ganz was anderes. Nicht ich will Selbstbestimmung, sondern ich will, was Gott will. Denken wir, vor 14 Tagen war des Königssonntag an das Evangelium. Und die Schergen sagten zu Jesus, na, jetzt hilft er selbst. Wenn du jetzt der Große bist und der Tolle, wie du immer sagst, dann hilft er selbst. Jesus wollte nichts selbst tun. Er wollte den Willen des Vaters tun. Das ist der Unterschied. Und jetzt möchte ich noch die Esoterik streifen und ein bisschen auch über die Psychologie sprechen. Das ist ganz eine gefährliche Sache, die Psychologie. Jetzt werden Sie sagen, was hat sie jetzt? Mit was kommen Sie jetzt? Denken wir an Wilhelm Reich, einer der ersten der Psychoanalyse. Er war ein Kind einer zerrütteten Ehe. Warum ging die Ehe in Brüche? Sie werden glauben, sie hören schlecht. Erstens wurde er als Kind missbraucht, war dann pädophil, hat auch seine Kunden eingeladenen Menschen zur Statistik missbraucht. Und die Ehe ging in Brüche, weil seine Mutter nicht den ehelichen Verkehr wollte, sondern Verkehr mit Tieren vorzog. In diesem Milieu ist Wilhelm Reich aufgewachsen, der Begründer der Psychoanalyse. Das muss man sich vorstellen. Und ich begreife die Welt manchmal nicht. Menschen haben ihre Babys zu ihm gebracht, denn er wollte wissen, entschuldigen Sie, ich muss es so sagen, wie es ist, wie viele Organismen ein Baby hintereinander haben kann, laut Statistik. Wie viel Organismus ein Kleinkind haben kann, ein Jugendlicher, ein Erwachsener. Und dann hat er noch vorgegeben, er hat eine Maschine erfunden, wo er aus diesen Organismen diese Energie, diese eine starke Energie, so hat er es beschrieben, auffangen kann und durch einen Orgon aus Organismus, durch einen Orgonstrahler wieder abstrahlen kann. Der wird heute noch verkauft in der Esoterik-Szene, Orgonstrahler. Das heißt, er hat vorgegeben, diese Energie hier speichern zu können und dann weiterzugeben. Und die heutigen Therapeuten, nennen sich so, in der Esoterik-Szene, verwenden diese Orgonstrahler, damit sie mehr Kraft haben. Aber er hat nicht funktioniert, es war wissenschaftlich nicht nachweisbar und ähnlich hat man ihn dann eingesperrt, ja. Und so weiter. Und auch Freud, dasselbe. brauchen wir gar nichts reden. Ich möchte Ihnen jetzt nicht all diese Geschichten erzählen. Das war ein Pakt. Also Psychoanalyse, Vorsicht. Es gibt wirklich, dass die Psyche krank ist, dass man Medikamente braucht. Das ist was anderes. Aber die Psychiater, Vorsicht. Vorsicht. Das kommt aus dieser Seite. Das kommt von diesen Menschen. Ich verstehe nicht, dass Menschen Babys hingebracht haben zu solchen Handlungen. Freiwillig. Unverständlich. Ist noch nicht so lang her. Ich glaube 1920 oder so hat er gelebt. Ja. Und auch Gustav Jung, der oft sehr oft zitiert wird, kommt aus dieser Richtung und hat sich, wir haben es jetzt da schon im Bild, mit der Kundalini-Kraft befasst, mit einer esoterischen Sache, die gar nichts mit unserem Glauben zu tun hat. Ja? Kundala bedeutet Schlange. Die gerollte Kundala im Sexualzentrum, ja, kann man durch Techniken emporbringen, damit man dann irgendwann erleuchtet wird. Aber das ist nur umgewandelte Energie aus Materie. Und wenn Sie dieses, das nennt man Chakra, was Sie hier sehen auf dem Bild, und ganz oben sehen Sie diese Krone, wenn diese Chakras alle in Bewegung gesetzt sind, dann kreisen sie um den Kopf. Und das wurde fälschlicherweise auch als Heiligenschein interpretiert. Das sind jetzt die Erleuchteten, die jetzt aus eigener Übung, aus eigener Kraft von unten nach oben. Deshalb müssen die auch auf ihre Ernährung so aufpassen, weil sie ja eigentlich nur aus Materie Energie umwandeln und nach oben bringen, um die Erleuchtung zu erlangen. Ha. Aber da das Aufsteigen der Energien nach den klassischen Lehren auch Gefahren in sich birgt, sollte eine gute Vorbereitung dazu stattfinden. Was birgt sie für Gefahren? Gehen wir jetzt zu diesem Bild, bitte. Ich möchte Ihnen jetzt diese endokrinen Drüsen zeigen. Es gibt sozusagen 7 Chakren. Das heißt, wenn diese Drüsen gut arbeiten, entsteht ein bisschen ein Wirbel, ein bisschen ein Prozess im Körper. Wir wissen das alle, wenn das Herz schneller schlägt oder der Puls schneller schlägt, dann spüren wir das bis nach außen. Sonst muss man suchen, wo er ist. Ja? Das heißt, da entsteht ein bisschen ein Wirbel, ein bisschen eine Kraft. Ja? Und das nennen die Chakren. Ja? Wirbel, Rad, herumwirbeln. Aber was ist eigentlich mit diesen sogenannten Chakren gemeint? Wenn Sie jetzt die 7 Chakren in den Regenbogenfarben angeschaut haben und jetzt schauen Sie die endokrinen Drüsen an, da gibt es zwar 8, weil das weibliche und das männliche Geschlecht auseinandergenommen ist, aber endeffektlich geht es genau um das. Hodeneierstöcke, Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, Nebennieren, die Thymus, Schilddrüse, Hypophyse, Zirbeldrüse. Das heißt, diese Drüsen werden im Yoga aktiviert. Und bei Hatha-Yoga meistens nur die unteren endogenen Drüsen. Und warum ist das jetzt so gefährlich? Weil sich da unsere Sexualität verändert. Weil jetzt diese Drüsen ganz extrem arbeiten, ganz fest arbeiten. Ja, und dann ist auch schon passiert, dass Männer, die Hatha-Yoga machen, Frauen vergewaltigen, weil sie dieser Sexualität nicht mehr Herr werden, die da so angespornt wird. Und das macht man schon mit Kindern. Man macht immer wieder Meditationen, dass sie wieder ruhig werden, ja, dass nicht gleich überaktiv werden. Also Yoga besteht aus Übungen und aus Meditationen und Ruhestellung. Das heißt, man aktiviert diese Drüsen. Und wenn jetzt ein Yoga-Lehrer dann sagt, die Thymusdrüse, das ist Sinn unter Nummer 4, die muss erweckt werden, damit das Herzzentrum geöffnet wird, dann kann man nur lächeln drüber, dass auch da so viele Menschen drauf hineinfallen. Denn wo haben wir? In Hümmer. Adolf Hümmer hat da was sehr Gutes geschrieben. Er ist der Theologe. Wenn du das bitte vorliest, ist.
Ein eindeutiger Fehler wäre nun die Behauptung, dass nur das existiert, was wir sehen oder messen können. Dass alles, was existiert, nur Materie oder Energie ist. Die moderne Physik zeigt uns, dass sich Materie in Energie und Energie in Materie verwandeln kann. Der Energieerhaltungssatz besagt, dass Energie nicht entstehen kann, sondern nur umgewandelt werden kann. Es bedarf einer nicht materiellen Erstursache, einer einzigen rein geistigen Ursache, und die nennen wir Gott. Die Erstursache kann durch nichts anderes verursacht sein. Niemals könnte Materie oder Energie die Erstursache sein. Gott ist der Schöpfer des Universums. Und damit beginnt die Zeit. Er selbst ist der ewig Seiende. Im Moment der Zeugung empfängt der Mensch eine einzigartige, nur ihm gehörende Geistseele. Die Geistseele des Menschen ist nach dem Abbild Gottes geschaffen und stirbt nicht. Diese Seele besitzt einen freien Willen, Vernunft sowie Erinnerung und eine Empfangsmöglichkeit. Wie könnte man erklären, dass Energie oder Materie wahre Liebe hervorbringen könnte? Ohne freien Willen gibt es keine wahre Liebe. Wahre Liebe ist etwas rein Geistiges, wie Glaube und Hoffnung. Das, was Menschen sehr oft unter Liebe verstehen, ist reine Triebbefriedigung oder Harmoniebedürftigkeit. Heutzutage gibt es leider eine Sprachenverwirrung. Statt Gemüt, Psyche, spricht man leider oft von der Seele. Das Gemüt, die Psyche von Menschen, kann man durch den Leib des Menschen erklären. Die Geistseele ist niemals durch den Leib erklärbar. Das Denken des Menschen ist ein physiologischer Vorgang des Gehirns. Vorstellungskraft gehört zum Leib. Liebe bedeutet, sein Leben hinzugeben für das Wahre, Schöne, Gute und für den Nächsten. Letztendlich für Gott.
Soweit Hümmer. Wie könnte man erklären, dass Energie oder Materie wahre Liebe hervorbringen könnte? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Ist physiologisch gar nicht möglich. Und so ist ganz klar, dass wir durch technische Übungen und so weiter nicht Gott erreichen können, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird uns geschenkt durch Gnade. Wenn wir schauen, das Christentum ist so schön, es wird uns eigentlich alles geschenkt, unverdient, unverdient, immer wieder, die Vergebung, alles. Unverdient wird uns so viel geschenkt von Gott. Abschließen möchte ich mit Reiki, denn auch da gehen viele Menschen hin und manche behaupten sogar, dass es ein christliches Reiki gibt. Das gibt es nicht. Ja? Das ist genauso die Chakrenlehre, das Ganze drum und dran. Und es werden bei Reiki die Elementarmächte um Hilfe gebeten. Man bekommt da Zeichen, die man in Gedanken zeichnen muss und die man anruft. Und ich habe mich da wirklich sehr klug gemacht. Diese Zeichen sind chinesische Zeichen und bedeuten Erde, Wasser, Feuer, Luft. Das heißt, wir rufen die Elementarmächte von Erde, Wasser, Feuer, Luft an. Totales Heidentum. Totales Heidentum. Hat nichts mit christlich zu tun. Ja? Das werden wir jetzt anhand einer Bibelstelle noch einmal erfassen.
Der Brief an die Galater. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt. Kurze Erklärung. Die Vorstellung von den Elementarmächten geht zurück auf die antike Lehre von den vier Elementen, die alles Irdische bedingen und bestimmen. In späterer Zeit ging man davon aus, dass diese Elemente von göttlichen Wesen beherrscht werden. Die Freiheit des Christen, Warnung vor Rückfall in die alte Knechtschaft. Einst, als ihr Gott noch nicht kanntet, wart ihr Sklaven der Götter, die in Wirklichkeit keine sind. Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr Gott erkannt habt, viel mehr von Gott erkannt worden sein, wieder zu den schwachen und armseligen Elementarmächten zurückkehren? Warum wollt ihr von Neuem ihre Sklaven werden? Warum achtet ihr so ängstlich auf Tage, Monate, bestimmte Zeiten und Jahre? Ich fürchte, ich habe mich vergeblich um euch bemüht. Jene Leute bemühen sich um euch nicht in guter Absicht. Sie wollen euch abtrünnig machen, damit ihr euch dann um sie bemüht. Kurze Erklärung: Über die Irrlehrer, die die Gemeinden in Galatien verführt haben, erfahren wir nicht viel. In diesem Zusammenhang gehört auch die erwähnte religiöse Verehrung der Elemente.
Also, diese Bibelstelle sagt uns ganz deutlich, wir dürfen nicht zurückfallen zu den Elementarmächten. Wir kennen doch Gott. Und ich habe einmal einen Reiki-Lehrermeister, was er auch immer war, der auch gesagt hat, na, das ist ein christliches Reiki, gesagt, es steht am Ende der Tage, in der Bibel, am Ende der Tage werden alle Elemente im Feuer verbrennen. Und wenn du diese Menschen bindest an diese Elemente, dann sind sie gebunden und werden am Ende der Tage in diesen ewigen Feuersee verbrennen. Alles wird zerschmelzen und es wird nichts mehr gefunden, kein Himmel und keine Erde. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen. Die Mutter Gottes hat einmal zu den Seherkindern gesagt, ich habe keine Verwendung für Seelen, die mit Wissen angefüllt, aber leer von Liebe sind. Die Vollkommenheit, die ich von den mir nahestehenden Seelen verlange, liegt nicht im Wissen, sondern in der großen Liebe. So, in der großen Liebe, die kriegen wir nicht durch Erleuchtung. Zumindest nicht so, wie sich das manche vorstellen, manche Philosophen, sondern die kriegen wir als Geschenk von Gott. Loyola, der Heilige, ging eines Tages am Fluss spazieren und betete. Dann wurde er müde, setzte sich hin und in einigen Minuten wurde ihm so viel geschenkt, dass er den ganzen Glauben und alle Glaubensgeheimnisse verstanden hat. Der ist nicht wie ein Stein wochenlang unter einem Baum gesessen. Es wurde ihm geschenkt. Ja? unter ein paar Minuten. Und in seiner Lebensbeschreibung sagt er: Ich habe das nie vergessen, denn alles, was ich mein ganzes Leben erfahren und erlernen könnte, war nichts gegen diese paar Minuten. Er war demütig, er war betend und es wurde ihm geschenkt. Niklaus von der Flüe zum Beispiel hatte einmal eine Vision. Er sah einen Brunnen, der überquellend war mit Wasser. Und dann sah er auf einen Feld Arbeiter, die sich abmühten und abmühten, aber sie waren arm. Und dann sagte er: Gott, was bedeutet das? Und Gott sagte: Wer sich an die 10 Gebote hält, gehorsam und demütig ist, der kann aus diesem überquellenden Wasser schöpfen. Wer sich selbst abmüht, wird arm bleiben. Zu einer Heiligen hat Jesus gesagt, sie ist aus Polen, ja, die gesagt hat: Gott, hilf mir, dass ich mehr lieben kann. Hilf mir, dass ich mehr lieben kann. Nicht so sollst du bitten. Du sollst mich in dich aufnehmen wollen, damit ich durch dich lieben kann. Und wenn wir Gott in uns aufnehmen, wir wissen es ganz genau, müssen wir im Stand der Gnade sein. Also es wurde bisher in diesem Ganzen, was wir da jetzt beleuchtet haben, nur von Wissen und das ist Nirvana und ewiges Glück gesprochen, aber nicht von der Liebe. Und wenn wir schauen, Satan im Himmel, er war ein Lichtengel, hatte viel Wissen, doch er wandte sich ab von Gott und so hat er keine Liebe. Er hat zwar noch Wissen, er kann sich zwar noch als Lichtengel zeigen, aber er hat keine Liebe. Und so möchte er den Menschen haben. So führt er den Menschen hin. Das alles ist satanisch. Sie kennen mich schon ein bisschen. Ich spreche gern von der Erbsünde und beleuchte sie immer wieder von einer anderen Seite. Und ich möchte noch einmal kurz darauf eingehen. Und drüber Seite auch.
Interessant. In einfacher und bildhafter Sprache und anhand eines typischen Beispiels aus dem Alltag stellt der Erzähler die erste Sünde und ihre verhängnisvollen Folgen dar. Die Schlange ist Sinnbild für die gefährliche Macht des Bösen und für die Hinterhältigkeit. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sind Bilder für die nur Gott zukommenden Eigenschaften der Unsterblichkeit und des umfassenden Wissens, über die der Mensch nicht von sich aus verfügen kann und darf, die Gott ihm aber unter Umständen aus Gnade geschenkt. Dies bestätigt auch Jesus in Johannes 10. Der gute Hirt als Gegenbild zu Dieben und Räubern. Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Und Sie alle kennen die Geschichte von der Schlange. Und was hat Gott gesagt? Von dem Baum der Erkenntnis dürft ihr nicht essen. Ja, er dürft nicht einmal daran rühren. Kundala, Schlange, Erkenntnis, Selbstvollendung. Ihr dürft nicht einmal daran rühren. In vielen Schulen wird Yoga angeboten und alle sind stolz drauf. Es ist so, dass durch die Taufe die Erbsünde getilgt ist und wir in der Gnade Gottes sind. Und diese Gnade ist Glaube, Hoffnung und Liebe, das wird in uns eingesenkt. So haben wir einen anderen Staat nach der Taufe als vorher. Eva wollte sich das selber nehmen, was Gott an Wissen und Erkenntnis hat. Aber wir müssen und dürfen uns das schenken lassen. Indem der Mensch unbefugt und eigenmächtig nach der Frucht der Erkenntnis greift, fällt er in tiefe Finsternis. Er orientiert sich nur am Tier und an der Schöpfung und strebt weiter nach menschlichem Wissen. Doch die Weisheit schenkt Gott nur durch den Heiligen Geist. Diesen Anteil haben wir durch die Erbsünde verloren. Und nur Gott hat uns diesen Anteil in Jesus Christus zurückgeschenkt, mit der Ausgießung nach dem Kreuzestod des Heiligen Geistes. Schauen wir noch, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, dass wir das jetzt noch besser verstehen, aber dann sind wir schon gleich beim richtigen Platz. Okay. Es gibt eine Urstandsgerechtigkeit, und in dieser Urstandsgerechtigkeit sind drei Elemente zu unterscheiden. Die menschliche Natur, die präternaturalen Gaben, die heiligmachende Gnade. Die präternaturalen Gaben sind eine Grundausstattung und sie bestand in der Vervollkommnung der Erkenntniskraft, in der Vervollkommnung der Willenskraft, von ungeordneten Begehrlichkeiten frei zu sein. Es gab kein Leid. Der Mensch war von der Notwendigkeit zu sterben befreit. So Adam und Eva geschaffen. Der Verlust dieser präternaturalen Gaben, die Trübung des Verstandes, die Schwächung des Willens, das Aufbegehren der niederen Seelenkräfte und die Hinneigung zum Bösen, die Schwächung der natürlichen Lebenskraft durch Krankheit und Leid, als Folge davon der Tod. Dies sind die fünf Wunden der gefallenen Menschheit und sie stehen mit den fünf Wunden Jesu in tiefer Beziehung. Durch die Taufe wird die Erbsünde getilgt, aber nicht die verwundete Natur, die Folgen. Und diese Folgen haben wir zu überwinden, indem wir uns umkehren und Gott zukehren. Ja? Michael O'Brien schreibt in seinem Buch, Jesus möchte uns zur Quelle der Weisheit führen, nicht nur zu Wissen und Erkenntnis, denn die können uns nicht retten. Und jetzt sind wir schon beim Christentum endeffektlich. Augustinus sagt, der Mensch kann nur etwas wissen, weil Gott den Menschen erleuchtet. Nur dann kann er etwas wissen. Die Gotteserkenntnis geschieht in der Erleuchtung durch Gott selber. Sie ist zugleich göttlicher Akt der Gnade. Nach Hinweisen im Neuen Testament wird zum Zeitpunkt der Erleuchtung auch Wahrheit, Erkenntnis und Wissen über Zukünftiges durch den Heiligen Geist ermöglicht. Auch erinnert uns der Heilige Geist an alles, was Jesus gesagt hat. Also das ist reine Gnade. Also die Erleuchtung von unten nach oben ist es nicht. Der Segen in der Kirche bedeutet, wir werden mit einer göttlichen Gnade ausgestattet, die uns schützt und die uns hilft. Und im Alten Testament, wir haben es heute schon erwähnt, der aaronitische Segen, der lautet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist der Frieden, den nur Gott geben kann. Anteil an Gott. Es gibt viele, viele Bibelstellen, wo das heilige Antlitz vorkommt. In Tobias zum Beispiel hören wir ein bisschen was anderes. Wenn ihr zu ihm umkehrt, von ganzem Herzen und aus ganzer Seele, und euch an seine Wahrheit haltet, dann kehrt er sich euch zu und verbirgt sein Angesicht nicht mehr vor euch. Das heißt, wenn wir uns von Gott abwenden, in der Sünde, Sinte griechisch Trennung von Gott, wenn wir uns durch die Sünde abwenden von Gott, dann verbirgt er sein Angesicht vor uns. So ist also der göttliche Glanz auf den Antlitz Christi, der Segen und Anteil an Gott Vater durch den Heiligen Geist und in der Wahrheit. Ganz einfach, hätte ich am Anfang auch sagen können, diesen Satz, gell? Der Segen und Anteil an Gott Vater durch den Heiligen Geist ist der göttliche Glanz auf dem Antlitz Christi. Und wir alle sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit diesen göttlichen Glanz widerspiegeln. Was bedeutet das? Kein Mohammed, kein Buddha, kein sonst irgendwer hat uns erlöst. Jesus Christus hat uns erlöst, hat uns den Heiligen Geist zurückgeschenkt. Und das ist die Wahrheit. Ein junger Mann hat einmal gesagt: Na ja, wer sagt denn, dass ihr Christen da richtig seid? Kann ja das auch alles richtig sein? Sag ich, um das geht's nicht. Es geht um die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit. Jesus hat es uns gesagt, er ist der Sohn Gottes, Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch ihn haben wir das Leben und die Wahrheit und den Wegweiser sozusagen, wie wir uns verhalten sollen. Das heißt, diese Wahrheit muss uns so freudig machen, so glücklich machen, dass wir mit enthülltem Antlitz strahlen, dass aus uns diese Freude strahlt. Ja? So wie Jesus vor einer Heilung zum Beispiel oft gesagt hat: Vater, vorher, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Er hat nichts gemacht ohne den Vater. Er hat nichts selbst gemacht. Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Er hat genau hingewiesen, der Vater, der Heilige Geist, die Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit heilt. Gott ist die Wahrheit, dies ist der göttliche Glanz auf dem Antlitz Christi. Die Liebe, die die einzige Wahrheit ist, strahlt durch Jesus in unsere Menschenherzen, und so spiegeln wir seine Herrlichkeit im Gehorsam zur Liebe und Wahrheit, im Gehorsam zu Gott. Diese Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit ist freier Dienst an Gott und dem Nächsten. Im Katechismus steht: Im Glauben und ihrer neuen Würde bewusst, sollen die Christen fortan so leben, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Sie werden dazu befähigt durch die Gnade Christi und die Gaben seines Geistes, die sie durch die Sakramente und Gebete erhalten. Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit. Und der Vater und der Heilige Geist, der Anteil an Gott, strahlt auf seinem Antlitz. Wenn wir jetzt die Mutter Gottes anschauen, sie ist nicht im Lotussitz gesessen. Sie hat den Kopf demütig geneigt, die Hände zum Gebet gefaltet und hat gesagt: Ich bin die Magd des Herrn. Ihre Größe war, dass sie bereit war zu dienen. Keine Selbstbestimmung. und so weiter. Vor kurzem hat jemand gesagt, warum gibt es so wenig Priester? Sage ich, aus dem Grund, weil es so wenig Ärzte gibt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sage ich, na, wenn wir in unserer Selbstbestimmung unsere Kinder im Mutterleib zu Tausenden am Tag töten, wo sollen die erwachsenen Priester und Ärzte herkommen? Sie hat gebetet und die Mutter Gottes ist ein ganz wertvoller Mensch, der uns Beispiel ist. Man kann nicht sagen, sie ist nichts oder sie ist nur durch Jesus etwas. Nein, wie der Engel zu ihr gekommen ist, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit, gesegnet unter den Frauen. Sie war es schon beim Empfang, vor dem Empfang. Gott hat sie besonders gewürdigt. Eine ganz wertvolle Frau, ein ganz wertvoller Mensch, der uns auch Wegweiser ist auf unseren Weg. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Zum Abschluss möchte ich noch den Wunsch Jesu, der in Johannes 17 steht, Ihnen näher bringen. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, seine Sendung war die Einheit aller Menschen im Heiligen Geist. Geht hin und macht alle zu meinen Jüngern. Also ganz anders als in der modernen Ökumene. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Danke.